Guten Morgen allerseits. Vielen Dank für die Einführung, auch für die Einladung. Ich komme eigentlich aus Darmstadt gerade, wo ich einen Forschungsaufenthalt habe, also von nebenan. Das nur so viel zu meinem Anfahrtsweg. Aber ich freue mich ungemein, heute hier zu sein, den Jubiläumstag mit Ihnen verbringen zu können. Sie, die hier sitzen, sicher ausgenommen, gibt es ja doch viele, die meinen, die Klimaangst seine Modeerscheinung und demnächst würden wir wieder zur Tagesordnung übergehen, wenn katastrophische Erscheinungen ein bisschen abnehmen. So, das, glaube ich, ist nach wie vor eine Hoffnung vieler, die ich treffe, sowohl in Schweden als auch in Deutschland. Und ich bin zu sehr Naturwissenschaftlerin vielleicht im Herzen geblieben, obwohl ich jetzt Historikerin bin, um nicht zu ahnen und vielleicht auch teilweise zu verstehen, dass wir den größten Teil der Veränderungen, der einschneidenden Veränderungen noch gar nicht erfahren haben und auch vielleicht noch gar nicht kennen. Ich denke hier an die Erwärmung der Ozeane, das Auftauen des Permafrostbodens, die Toxizität in den Böden und den Schichten, die wir hinterlassen, das Artensterben, es wurde schon genannt. Und das sind ja alles Phänomene, die nicht singulär sind oder voneinander separat zu betrachten, sondern im Grunde zusammen betrachtet werden müssen. Und ich glaube, das Anthropozän als Konzept ist eben diese Provokation an uns Menschen, erstmal als Spezies, aber auch an alle Einzelnen, diese irreversiblen teilweise Zustände zu begreifen und zu erfassen. Komplexität wurde schon genannt als eine Herausforderung und zu sehen, dass eben die Dimension der Interventionen über die bekannten Größenordnungen hinausgehen, dass man also nicht wie bisher Mensch, Natur sozusagen oder die Natur in diesen Bereich der Longue Durée in den Hintergrund schieben kann, sondern dass Natur immer stärker eigentlich in den Vordergrund kommt. Und insofern glaube ich, dass das Anthropozän uns eben herausfordert, Zeit und Raum ganz neu zu denken, Zeitlichkeit, Räumlichkeit, aber auch Anthropozentrismus ganz radikal zu relativieren, also die Idee, dass der Mensch lenkt und im Mittelpunkt steht und dass wir ein neues Register brauchen von inter- und transdisziplinärer Arbeit. Und das gesagt, muss ich doch auch zufügen, dass wir das Anthropozän und die Krisendiskurse eben auch herausfordern müssen. Und das möchte ich hier tun, wenn ich sage, dass die Krisenbeschreibung, so wie wir sie wahrnehmen und eben von Gabriele Dürbeck wunderbar im Grunde diese Krisennarrative aufgefaltet wurden, dass sie entweder hochgradig pessimistisch sind, also Grenzen, Schwellen, Wendepunkte, Umschlagpunkte, die wir definieren und beschreiben, oder sie sind eben hochgradig optimistisch, wenn es eben in diese Erzählung des Geoengineering geht, in technische Lösungen, die überdies meistens in die Zukunft verlegt werden, weil sie noch gar nicht vorhanden sind. Das heißt so die Idee, dass man in der Zukunft nachholen könnte, was in der Gegenwart noch nicht gelingt. Diese Extreme, in denen bewegen wir uns und die Verläufe, die Prognosen, auch die Bestandsaufnahmen sind leider, muss ich sagen, hauptsächlich naturwissenschaftlich technisch definiert oder begründet. Und das macht es, glaube ich, auch schwer für eher geistes- und sozialwissenschaftlich ausgerichtete WissenschaftlerInnen, so wie ich selber inzwischen, hier selbst zu intervenieren. Ich habe als Beispiele für diesen Typ von Krisendiskursen habe ich mal dieses Bild hier mitgebracht. Das ist auch auf dem Klemmbrett, also das 2-Grad-Ziel, diese globale Zahl, in der so viel komprimiert ist, aggregiert ist, abstrahiert ist, die einerseits ein Katastrophenrezept praktisch darstellt, das sieht man hier in dieser oberen Kurve, oder eben dann uns den Imperativ gibt, also die Aufgabe, umzudenken, umzusteuern. In der 2 ist also dieses numerische Imperativ begründet, dieser Imperativ, in dem man hier auf der unteren Kurve sich bewegen täte. und dann in der Zukunft von 2100 oder 2050 praktisch umgesteuert hätte. Und das Problem ist natürlich, wie kann man sich hier situieren auf einer dieser Kurven, vermutlich im Moment auf der oberen, und dann springen in diesen anderen Zustand. Das heißt, die Szenarien sind teilweise so starr, dass wir Mühe haben, uns vorzustellen, wie wir uns tatsächlich, wie wir diesen Sprung wagen könnten. Das heißt, die Parameter und Rahmenbedingungen solcher Szenarienbildung sind natürlich nicht sehr, wie soll ich sagen, permeabel, nicht sehr flexibel. Ich glaube, das ist ein großes Problem des gegenwärtigen Krisendiskurses. Das andere, hier habe ich ein zweites Bild mitgebracht aus der Resilienzforschung. Solche systemischen Konzepte wie das Konzept der Resilienz, die eben Flexibilität und Adaptivität über einen elastischen Auslenkungsbereich der planetarischen Grenzen hinaus in Aussicht stellen und dabei die Lernfähigkeit unseres Erdsystems mit einkalkulieren. Das ist eigentlich auch ein altes Bild von C.S. Holleng, einer der Gründer der Stressökologie und Resilienzforschung, schon in den 70er Jahren war. Und was wir sehen hier, ist eben dieses Modell der rollenden Kugel in der Potentialschale als Modell für die Stabilität des Systems. Und im Grunde ist es ja im Vergleich zu dem 2-Grad-Bild, was ich eben zeigte, ein Entlastungsmodell. Das heißt also, egal wohin die Kugel rollt, ist es am Ende ein relativ stabiler Systemzustand, der erreicht wird. Man könnte also sagen, naja, wir rollen hier in dieser Schale herum und können nicht anders. Und am Ende ist aber die Idee, dass das System sich adaptiert und im Grunde in diesem neuen Zustand weiter überlebensfähig bleibt. Wie das dann jeweils aussieht und für wen, ist darin oft gar nicht thematisiert in diesen systemischen Konzepten. Das heißt, wenn ich zu meiner Kritik der Krisenbeschreibung kommen darf, würde ich sagen, erstens sind sie universalistisch oft, das haben wir jetzt mehrfach erwähnt, das oft kritisierte homogenisierende Wir, also der Mensch als Spezies ist hier sozusagen in diesem Wir zusammengefasst, was natürlich die planetaren Skalen von Zeit und Raum in den Blick nimmt, aber eben nicht die spezifischen Situationen und die differenzierten Akteure und auch nicht die politischen Gefälle, die Machtgefälle, die darüber entscheiden oder bestimmen, wer wie betroffen sein wird, wer überhaupt bestimmte Situationen herbeigeführt hat oder wer gar davon profitiert. Die Krisenbeschreibungen sind auch, wie ich meine, oft fatalistisch. Das haben wir eben gerade von Gabriele Dürbeck gehört. Also sie geben uns praktisch zwei Alternativen, entweder resignieren oder ja, diese prometheische, heroische Rettung. Und das ist natürlich als Option relativ arm. Und das müsste man eigentlich auch erweitern. Zum Dritten sind die Krisenbeschreibungen rationalistisch, wie ich glaube. Wenn man solche Begriffe hört wie Knowledge Action Gap oder Action Delay, so legen sie nahe, dass es besseres Wissen gäbe, das gegen irrationales Nichthandeln anzubringen wäre. Das heißt, die nicht handeln, sind irrational. Es gibt rationales Wissen, das dem entgegengestellt wird und wir sind angehalten, dem zu folgen. Nun bin ich aber SDS-Wissenschaftlerin, also Wissenschafts- und Technikforscherin und kann nicht anders, als das zu befragen, was Unite Behind the Science eigentlich bedeutet. Das heißt, ich würde mich nicht ohne weiteres hinter eine Science im Singular stellen, als Forscherin, die weiß, dass Wissenschaft und Technik, Wissenschaften und Technologien oder Technowissenschaften soziale und kulturelle Praktiken sind, die man auch hinterfragen muss. Das heißt, wir haben diese Form des Rationalismus, die uns präsentiert wird als eine Form, die uns fast dazu zwingt, unsere Zweifel zu suspendieren. Es ist auch ein hierarchisches, glaube ich, hierarchische Modelle der Krisenbeschreibung, die einer Form der sozialen Rationalität zuarbeiten, die eben Natur instand halten will oder in Gang halten will, um für uns im Grunde weiter die Dienste zu leisten, die sie bisher geleistet hat. Das heißt, vieles von von der Maintenance-Arbeit, die gemacht werden soll, ist eigentlich dazu da, bestehende Ordnungen oder Ausbeutungsordnungen, wie ich sie nennen würde, aufrechtzuhalten. Die gegenwärtigen Wissenschaften, hinter die wir uns ja stellen sollen, sind ja nicht nur Teil der Lösung, sondern auch Teil des Problems. Also wie geht man damit um? Und zuletzt würde ich sagen, die Krisenbeschreibungen sind puristisch. Und damit meine ich, dass wir oft versuchen, zurückzugehen in die Zeit vor der Industrialisierung und damit die Idee haben, dass wir dann zurückkämen zu einer Natur, die rein wäre oder rein sein sollte und das aber genau wie in diesem Bild hier, wir im Grunde uns damit lähmen. Also es sind eigentlich demobilisierende Ideen oder entkollektivisierende Zustände, die das induziert, weil der Sprung, der gemacht werden müsste, viel zu groß wäre und uns davon abhält, weniger spektakuläre Wege zu suchen und zu erproben. Zu den Gestaltungshorizonten zum Schluss würde ich zuerst sagen, dass wir uns nicht darauf beschränken lassen sollten, in diesen Extremen zu verharren oder uns auf eine Seite meinen, schlagen zu müssen, also entweder als Klimaleugner uns zu positionieren oder Krisenbeschreibungen en gros zu übernehmen, sondern wir müssten die Komplexität in den Diskurs einziehen und hier ziehe ich mich auf Thomas Jahns Gestaltungspapier, den Umgang mit Unsicherheit, Nichtwissen und divergierenden Problembeschreibungen tatsächlich ernst nehmen und einbeziehen. Besseres Wissen in meinem Sinne wäre dann ein relationales Wissen, das Kontingenz berücksichtigt, geologische Zeiten und Räume situiert und jeweils auf menschliche Maßstäbe des Spezifischen abbildet, um eben auch Verantwortlichkeiten auszumachen. Das ist nämlich sehr schwer in diesem Anthropozän, in den Anthropozän-Dimensionen. Es wäre auch ein Wissen, das zwischen nichtlinearen Skalen operiert, ohne Inkompatibilitäten zu ignorieren. Denn nicht jedes Phänomen lässt sich einfach skalieren, von lokal zu global und durch alle intermediären Skalen, ohne dass Sinn und Funktion und Kontexte abhanden kämen. Besseres Wissen würde die Wahrheit, die Politik solle der Wissenschaft folgen, wieder hinterfragen. Also das ist ja praktisch mein Beruf, im Grunde Wissenschaften durch ihre Gesellschaften zu studieren. Dann, glaube ich, würden wir zu symmetrischeren Befunden kommen über Verzögerungsstrategien oder Verzögerungsprozesse. Denn Wissenschaft, Technik, Ökonomie, Gesellschaft und Politik sind kommunizierende Röhren. Es ist also nicht ein Feld allein, das Veränderung blockiert oder ermöglicht. Besseres Wissen entsteht in transdisziplinärer Kooperation, die divergierende Antworten erlaubt und in der ein Set von Wahrheiten die anderen Sets nicht notwendig bestätigen muss. Thomas Jahn wieder, der sagt, wechselseitige Anerkennung unterschiedlicher Interessen und Handlungsmöglichkeiten, das ist unsere Aufgabe. Ich sage, ja, vielleicht sollten wir ein bisschen über die Counterproduction von Wissen arbeiten, nicht nur über Co-Production und Convergence, weil es eben auch viel Divergence gibt in der Erkenntnisproduktion. Besseres Wissen legte den Fokus nicht zuerst auf Objekte und Akteure, sondern auch Prozesse und Infrastrukturen, zum Beispiel der Extraktion, der Akkumulation, der Transformation, der Übersetzung, aber auch der Kultivierung und würde dabei mögliche und auch unmögliche Zustände in den Blick nehmen. Also unmögliche in dem Sinne, dass unsere Zukünfte eben nicht nur in dem Bereich des Möglichen liegen können, sondern vielleicht auch im Bereich des Unmöglichen, wieder Thomas Jahn, der sagt, wir müssen unsere Funktion und Sinnzusammenhänge über die gesetzten Grenzen hinausgehen lassen, denn sonst sind wir praktisch schon gefangen in diesem Korsett, was andere gesetzt haben. Zuletzt, besseres Wissen akzeptiert kompromittierte Lösungen, das ist vielleicht so die Idee, dass wir eine Großutopie nicht realisieren können und auch sonst uns von idealisierten Zuständen verabschieden müssen. Also dieses Wissen würde praktisch an den unscharfen Grenzen der unreinen Umwelten realistische Wege suchen, um mit Paradoxien leben zu können. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und freue mich, dass Sie zugehört haben und später auf die Diskussion. Dankeschön.